Seit über 19 Jahren ist er in Rösrath Kleineichen in der Gemeinde zur Heiligen Familie als Seelsorger aktiv, Pfarrer Hans-Günther Saul. Ende des Monats wird er 86 Jahre alt und hat viel erlebt in seinem Leben. Mit seinen Gedichten zum Beispiel ist er um die Welt gereist. Ein Journalist hatte ihn mal mit den drei Ps in Verbindung gebracht: Priester, Professor und Poet. Und in dieser Woche ist Pfarrer Hans-Günther Saul unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Einen schönen guten Morgen, Herr Pfarrer Saul.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Im Kölner Dom sind Sie durch Kardinal Frings zum Priester geweiht worden. Das ist jetzt 58 Jahre her.
Ja.
Und in Rösrath Kleineichen gehören Sie schon seit fast 20 Jahren mit dazu.
Etwas mehr sogar, ja.
Wie würden Sie Ihre Priesterlaufbahn beschreiben?
Die Priesterlaufbahn, wenn man sowas sagen darf, war sehr bewegt. Wir kamen ja alle in die Konzilsproblematik hinein. Wir waren auch sehr kritisch und drängten darauf, dass Änderungen vorgenommen wurden in der Liturgie und so weiter. Wir haben als junge Kapläne uns ziemlich aufmüpfig gezeigt, aber sind dann eigentlich immer stärker in die eigentlichen Probleme der Kirche hineingeraten. Ich muss gestehen, dass ich im Laufe der Jahre immer lieber in der Kirche war und immer und gerne in dieser Kirche bin.
Warum wollten Sie denn Priester werden?
Erstens mal aus der Nazi-Zeit heraus. Meine Eltern waren ganz starke Antinationalsozialisten und unser Kaplan hatte uns als Messdiener eingeführt, 1937. Und da wuchs schon diese Liebe zu Christus, wie wir das damals so ein bisschen bewegt machten und sprachen. Da wuchs schon so die Intention, doch für Christus mehr tun zu können. Und der Anstoß, der eigentliche Anstoß, erging, als ich mit 18 Jahren in Gefangenschaft war und fast vor Hunger umgefallen bin, dass dann ein junger Priester, der dabei war, mir sein einziges Stückchen Brot für den Tag gegeben hat, damit ich wieder auf die Beine kam. Und das hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, also so möchtest du auch einmal Priester werden.
Also es gab wirklich so ein Erlebnis, das da gezündet hat bei Ihnen. Jetzt blicken Sie auf sehr, sehr viele Jahre zurück. Sie haben eben auch gesagt, in Rösrath Kleineichen, das sind mehr als 20 Jahre, denn allein als Subsidiar sind Sie ja da schon ganz lange. Wie sieht denn da Ihr Alltag aus?
Ja, es ist ja so, es gibt ja keine Priester mehr. Und darum bin ich hier in diesem früheren Filialgemeinde oder Rektoratsgemeinde praktisch alleine tätig. Unter dem Pastor in Rösrath, aber der kümmert sich überhaupt nicht hier drum, der lässt mich hier wirken. Und bin ich dankbar für, und die Menschen hier haben mich akzeptiert. Und so sieht es aus, dass wir zum Beispiel Sonntag für Sonntag fast immer mehr Leute in der Kirche haben und nicht weniger wie anderswo.
Das ist eine kleine Gemeinde, wie würden Sie die beschreiben?
Das ist aus einer Siedlung nach dem Krieg herausgewachsen. Das waren die Leute, die aus Köln von den Bomben flohen. Die haben dann hier so kleine Häuschen gebaut, sind geblieben zum Teil nach dem Krieg und haben, das ist eine Siedlung, die ziemlich selbstständig ist, aber heute einfach ein großes Wohngebiet ist mit sehr vielen Gärten und Grünzeug, ja.
Also viele junge Familien vermute ich dann auch.
Ja, ja. fast vor Hunger umgefallen bin, dass dann ein junger Priester, der dabei war, mir sein einziges Stückchen Brot für den Tag gegeben hat, damit ich wieder auf die Beine kam. Und das hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, also so möchtest du auch einmal Priester werden.
Also es gab wirklich so ein Erlebnis, das da gezündet hat bei Ihnen. Jetzt blicken Sie auf sehr, sehr viele Jahre zurück. Sie haben eben auch gesagt, in Rösrath Kleineichen, das sind mehr als 20 Jahre, denn allein als Subsidiar sind Sie ja da schon ganz lange. Wie sieht denn da Ihr Alltag aus?
Ja, es ist ja so, es gibt ja keine Priester mehr. Und darum bin ich hier in diesem früheren Filialgemeinde oder Rektoratsgemeinde praktisch alleine tätig. Unter dem Pastor in Rösrath, aber der kümmert sich überhaupt nicht hier drum, der lässt mich hier wirken. Und bin ich dankbar für, und die Menschen hier haben mich akzeptiert. Und so sieht es aus, dass wir zum Beispiel Sonntag für Sonntag fast immer mehr Leute in der Kirche haben und nicht weniger wie anderswo.
Das ist eine kleine Gemeinde, wie würden Sie die beschreiben?
Das ist eine aus einer Siedlung nach dem Krieg herausgewachsen. Das waren die Leute, die aus Köln von den Bomben flohen. Die haben dann hier so kleine Häuschen gebaut, sind geblieben zum Teil nach dem Krieg und haben, das ist eine Siedlung, die ziemlich, ja, selbstständig ist, aber heute einfach ein großes Wohngebiet ist mit sehr vielen Gärten und Grünzeug, ja.
Also viele junge Familien vermute ich dann auch.
Ja, ja.
Dann hat die zu Recht ihren Namen, die Gemeinde zur Heiligen Familie, wo Sie aktiv sind. Sie sind in dieser Woche auch unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Das heißt, wir hören jetzt gemeinsam die Bibelstelle für heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 43 bis 54.
Domradio. Das Wort um 8.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. Er selbst hatte bestätigt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapharnaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, »Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.« Der Beamte bat ihn, »Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt.« Jesus erwiderte ihm, »Geh, dein Sohn lebt.« Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, »Dein Junge lebt.« Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten, »Gestern in der 7. Stunde ist das Fieber von ihm gewichen.« Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt«, und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war.
Das war unser Bibeltext für den heutigen Montag aus dem Johannesevangelium. Darüber spreche ich mit Pfarrer Hans-Günther Saul aus Rösrath Kleineichen. Wenn man sich diesen Text anschaut, Herr Saul, gewinnt man den Eindruck, dass es offensichtlich ganz wichtig ist, dass das Wunder in Galiläa geschieht. Warum ist das so?
Ja, zunächst muss man im Hintergrund wissen, dass es beim Propheten Jesaja schon einen Hinweis darauf gibt, dass das Licht in Galiläa aufleuchtet. Also das war die erste Erwähnung von Galiläa überhaupt in der Heiligen Schrift. Und Jesus ist in Galiläa zu Hause. Er kommt nach Galiläa, von Jerusalem aus nach Galiläa zurück. Er ist zu Hause am See Genezareth, in Kapernaum. In Kana hat er sein erstes Wunder gewirkt. Er ist mit seinen Jüngern dort, auch am See Genezareth, zu Hause. Und er hat später auch in Kapernaum gewohnt. Soweit wissen wir das. Also ist das Galiläa für ihn Heimat. Und seine Menschwerdung bezieht sich ja auch auf das Beheimatetsein in dieser Welt. Und so hat er auch hier, wie Johannes im Prolog sagt, sein Zelt, seine Wohnung aufgebaut, aufgeschlagen, um hier wirklich zu Hause zu sein und den Menschen das zu vermitteln, dass er bei ihnen ist.
Steht dieses Zeichen in einem Zusammenhang mit dem Wunder, dass Jesus auf der Hochzeit zu Kana wirkte?
Ich bin nicht ganz sicher. An beiden Texten steht zum Schluss, sie glaubten an ihn, der Hochzeit zu Kana. Und hier bei unserem Text ist auch wieder von dem Gläubigwerden des königlichen Beamten die Rede. Ich glaube, dass es dem Johannes darum ging, Zeichen zu erwähnen, die wichtig waren. Er hat im Ganzen 7 solcher Zeichen in seinem Evangelium erwähnt und dass die immer dazu da waren, den Glauben an Jesus und an seine Erscheinung, seine Epiphanie zu betonen und herauszustellen. Das ist das gemeinsame All der Zeichen.
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, sagt Jesus. Inwiefern gilt denn das auch für uns?
Ja, ich würde sagen, es gilt für uns natürlich auch. Sehen Sie sich an, Sie sind ein Liebespärchen, die wollen sich gegenseitig beweisen, dass sie sich lieben. Aber im Grunde genommen kann man Lieben, Glaube, Hoffnung, diese drei in einem ja nicht beweisen. Man kann für nichts ja rationale Elemente anführen, sondern man muss schon sich darauf einlassen, dass man Vertrauen hat und dass dieses Vertrauen dann zum Gläubigwerden der richtige Weg ist, denke ich so.
Aus dem Text heraus, welchen Gedanken, welchen Impuls haben Sie im Kopf, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit in den Tag geben können?
Ja, mich hat dieser Text schon seit vielen Jahren immer wieder berührt, wie der königliche Beamte, der ja immerhin Gott weiß, wie viel Macht hatte, zu diesem Jesus geht, der ein ganz einfacher Mann war und ihn bittet und das Vertrauen, das Jesus auch ihm gegenüber hat, weil er ihm, auch Jesus glaubt, diesem königlichen Beamten, dass es mit seinem Sohn so ist. Und so würde ich persönlich daraus immer wieder auch für mich lernen, vertrauensvoll zu Jesus zu gehen und wirklich zu erhoffen, dass das, was nun vor sich geht, auch Gottes Wille ist und Gottes Liebe ausdrückt.
Pfarrer Hans-Günter Saul, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Er ist Subsidiar in Rösrath-Kleineichen in der Gemeinde zur Heiligen Familie. Dort sind Sie als Seelsorger aktiv. Was steht heute auf Ihrem Programm?
Was heute auf meinem Programm ist, ich muss unbedingt einige Hausbesuche machen, weil das praktisch von den wenigen Geistlichen, die überhaupt noch in der Gegend sind, kaum noch gemacht werden kann, versuche ich das jedenfalls regelmäßig zu machen.
Dann wünsche ich Ihnen einen guten Tag und wir hören uns morgen wieder um 7:45 zum Tagesevangelium. Bis dann.
Dankeschön.
Domradio, der Morgen.
Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you.
Just had to trust imagination. My heart goes.
Domradio. Montagmorgen, 8.16 Uhr, heute wieder Mütze anziehen. Handschuhe an, heißt es. Seit dem Wochenende ist es wieder kalt geworden in Deutschland. Und wer sich vielleicht jetzt im Schlussverkauf eine neue Jacke gekauft hat, der freut sich, dass er die jetzt auftragen kann. Mein Kollege Stefan Quielitz sagt auch, er freut sich, wenn es wieder weiß wird. Aber das geht nicht jedem so, denn dieses Frühlingshafte, dieses draußen in der Sonne sitzen und Kaffee trinken, darüber haben sich sehr viele Menschen gefreut. Max Böckel war auf der Straße und hat gefragt, sind Sie enttäuscht, dass dieser Schnupperkurs Frühling vorbei ist?
Total. Ich hatte mich gerade richtig drauf gefreut, dass die Sonne scheint und ich brauche die Kälte nicht mehr.
Ja, schlecht. Man ist ein bisschen auf Sommer und Frühling eingestellt, aber kleiner Rückschritt wieder.
Auf jeden Fall. Wir dachten ja, der Sommer kommt zurück oder beziehungsweise der Frühling kommt und dann jetzt wieder gleich kalt. Das ist schon sehr enttäuschend.
Also ich bin schon enttäuscht. Ich war auf Frühling eingestellt.
Das ist schade. Man freut sich auf das schöne Wetter und wenn dann wieder so Wetterkapriolen kommen und wieder den dicken Wintermantel rausholen muss, ist es nicht so erfreulich.
Also ich finde es nicht gut, wenn es wieder schneit. Ich finde, jetzt könnte der Frühling kommen.
Dann kann ich ja wieder Skilaufen. Dann fahre ich wieder zum Arlberg zurück.
Dann müssen wir die Winterjacken wieder auspacken.
Ja, wir haben schon die Sonnenbrillen alle ausgepackt und jetzt, na, schade.
Eigentlich sollte ja in dieser Jahreszeit mal langsam Sommer kommen. Aber man ist ja das Kölner Wetter langsam gewohnt. Ne?
Muss man wahrscheinlich mit rechnen, ne? Aber so wie es jetzt ist, ist es natürlich schon schöner. Vielleicht irren sie sich ja doch noch und es wäre doch noch schön, eher zu hoffen.
Vielleicht kommen ja auch Kälte und Sonne zusammen, dann wäre vielleicht allen so ein bisschen geholfen. Zitat des Wochenendes lautet, die Schulden in Deutschland haben zwei Farben, Rot und Grün, und stabile Haushalte haben auch zwei Farben, Blau und Gelb. Also Phrasendrescherei hoch 10 auf dem FDP-Parteitag, in dem Fall von Parteichef Rösler. Der wurde in seinem Amt mit hoher Zustimmung bestätigt, ebenso wie Fraktionschef Brüderle, der Spitzenkandidat der FDP. Der Parteitag der Liberalen ist Thema in den Meinungsspalten der deutschen Tageszeitungen heute Morgen. Tobias Fricke hat einige Stimmen davon mit ins Studio gebracht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Dagmar.
Die FDP ist zurzeit eine 5%-Partei. Das heißt, 95% können sich mit der FDP nicht anfreunden. Spiegelt sich das auch wieder in den Kommentaren?
Ach, es geht so. Ehrlich gesagt hätte ich es auch erwartet. Klar gibt es so Kommentare wie von der Märkischen Oder-Zeitung. Da fragt der Redakteur, träumen Sie einmal von einer Welt, in der alles in Ordnung ist? Eine Welt, in der es ein neues deutsches Wirtschaftswunder, eine gute Regierung, ein Exportwunder und sogar ein Wohlstandswunder gibt? Dann machen Sie die Augen ruhig auf. Seien Sie herzlich willkommen in der Welt Rainer Brüderles und der FDP. Aber es geht in den anderen Kommentaren gar nicht so sehr um Inhalte, es geht mehr um die Personalentscheidung des Wochenendes.
Zum Beispiel die Wiederwahl von Philipp Rösler?
Ja, genau. Und natürlich schwingt eine ordentliche Portion Ironie mit, wenn man den Kommentar der Neuen Osnabrücker Zeitung liest. Hier schreibt der Kommentator ungläubig, etwa Frieden bei der FDP? Nicht meucheln, nicht heucheln? Die Liberalen sind offenbar fest entschlossen, anständig miteinander umzugehen. Die letzten Integranten haben verstanden, mit Mobbing, mit unsäglichen Anspielungen auf die Herkunft des in Vietnam geborenen Rösler, mit Machtkämpfen lassen sich Wahlen nicht gewinnen. Auch die Pforzheimer Zeitung hat den Ironiemodus eingeschaltet sozusagen. Hier heißt es, die Liberalen leben noch, die Delegierten pfiffen auf Absprachen und machten das, was in einer Demokratie auch mal erwarten darf, sie wählten, wen sie wollten.
Das klingt so, als hätte die FDP wieder an Boden gewonnen und ist jetzt solide aufgestellt?
Naja, es hatte so ein bisschen was von Neuanfang, wenn man am Wochenende so, was man da so verfolgt hat im Fernsehen, so kann dann auch die Augsburger Allgemeine Zeitung die Konturen eines neuen FDP-Profils erkennen. Zitat, jünger, moderner, wärmer, näher an der Lebenswirklichkeit der Menschen, offen für neue Themen. Philipp Rösler hat erkannt, dass Liberalismus mehr ist als Steuersenkungen und die Erfüllung von Klientelinteressen. Die Berliner Zeitung zieht sogar den Hut vor den Vorgängen auf dem Parteitag. Man müsse die FDP nicht mögen, aber nach ihrem Berliner Parteitag sei ein Hut abfällig. Wörtlich heißt es, erst feiert Rösler seine politische Wiedergeburt mit der besten Rede seiner Amtszeit, dann begeistert Brüderle die Partei mit einem schmissigen Auftakt als Spitzenkandidat. Also im Seniorenduell mit SPD-Kandidat Steinbrück hat er erst einmal die Nase vorn. Dagegen scheint die neue Presse aus Hannover angesichts der Personalentscheidungen absolut fassungslos. Das muss man sich mal vorstellen, schreibt der Redakteur. Mit Rainer Brüderle sei ein wandelnder Herrenwitz zum Spitzenkandidat gekrönt worden. Mit Wolfgang Kubicki sei der größte FDP-Kritiker ins Präsidium gewählt worden. Und Philipp Rösler selbst sei ein Vorsitzender auf Zeit.
In einem halben Jahr entscheidet sich bei der Bundestagswahl, ob die FDP es über die 5%-Hürde schafft. Mhm. Welche Zeitung hat denn den Blick gewagt in die Zukunft?
Die Stuttgarter Zeitung hat den Blick gewagt mit einer guten Vorhersage für die Liberalen. Zitat, im Moment mag es vielen noch wie ein Treppenwitz der Zeitgeschichte erscheinen, doch es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Rekonvaleszenz der FDP bis zur Wahl im Herbst so weit fortgeschritten ist, dass die Liberalen als Juniorpartner der Kanzlerin Merkel weiter regieren können.
Die FDP hat offenbar an sich gearbeitet. Der Parteitag am Wochenende war das Thema der Domradio Presseschau. Dankeschön, Tobias Rücke.
Bitteschön.
I've been waiting all my life for someone like you to come mess with my mind. Someone crazy, someone who is someone who loves.